Lambert Klamradjazz Folge
38.
38.
Ja, da sind wir wieder.
Es heißt auch 30 im Hochdeutschen, nicht 30, ne? Es tut mir leid.
Ist es so?
Ja. Ja.
Ey, ist es wirklich grauenvoll. Ich bin hier gerade mit einem Festnetztelefon und dir an meiner Backe. Also so kann man eigentlich keinen Podcast machen. Das ist wirklich eine erschwerte Bedingung.
Erklär uns das nochmal von vorne. Was ist los mit deinem Telefon an der Backe? Warum denn das jetzt schon wieder?
Ja, ich habe kein Internet. Wir müssen wirklich einen Podcast über Telefon machen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Wir müssen uns jetzt wirklich mal ausreden lassen. Ich glaube, sonst kommen wir in Teufels Küche.
Ja.
Ich höre dich so ganz leise.
Warum?
Was eigentlich ja mal ganz gut ist, weil du bist mir sonst immer viel zu laut im Ohr. Das sind wirklich äußerst erschwerte Bedingungen. Und ich frage mich ja, warum das so sein muss. Wir sind jetzt irgendwie, was haben wir erreicht? 2023 und es gibt immer noch Internetprobleme in Neukölln. Wie kann denn das eigentlich sein?
Und anscheinend auch LTE-Probleme, ne?
Ja, ja. Es ist echt eine Katastrophe. Also Servicewüste Deutschland, würde ich mal sagen.
Ja, ich wollte noch mal kurz ein kleines Infosegment machen mit dem 30 und 30. Wir kommen ja aus einem dialektalen norddeutschen Raum hier, wo man eigentlich jede Endung auf G, CH ausspricht. Zum Beispiel das Wort Flugzeug. Ja. Oder ich fahre mit dem Zug. So.
Ja.
Im Hochdeutschen ist es allerdings so, dass die offizielle Tagesschau-Regel, es ist der König und die 30. Da werden jetzt so ein paar versprengte Bayern werden da widersprechen. Wenn jetzt Norddeutsche wiederum 30 sagen, dann ist das eine sogenannte Hyperkorrektur. Das ist ein Phänomen, was auftritt, wenn Leute aus Dialekträumen versuchen, Hochdeutsch zu reden.
Wer macht's jetzt richtig?
Richtig wäre 30.
30.
Aber.
Also die Kölner, die sprechen ja jedes G unterschiedlich aus. Ne? Das heißt, gibt's ja dieses interessante Wort Flugzeugträger.
Ja.
Nach der Kölner Flugzeugträger.
Flugzeugträger.
Ja, und da sagen sie jedes G anders. Also die können sich irgendwie auch nicht entscheiden. Aber das ist sowieso eine Fantasiesprache, dass das deutsche Elbisch, das hatten wir schon mehrfach. Oh, da fällt mir ein, ich wurde darauf hingewiesen,
ja,
dass ich zweimal den Namen von Kollegen Olafur Arnalds falsch ausgesprochen habe, wobei das gar nicht möglich ist. Also vielen Dank für die Rückmeldung. Es kam per WhatsApp, glaube ich, rein. Namen, hast du den aufgeschrieben?
Nein. Das ist auch unsympathisch, diese Leute per Namen zu nennen, weil die kommen ja natürlich klugscheißermäßig rüber. Und wen mag keiner? Klugscheißer.
er hat sich gleich entschuldigt. Ich glaube, er ist ein sehr aufmerksamer Hörer des Podcasts. Und ihm ist nur aufgefallen, dass ich zweimal Olafur Arnolds gesagt habe.
Ja.
Dafür möchte ich mich entschuldigen, auch bei Oli. Er hört das ja immer, lässt das mal per AI übersetzen
ins Elbische. Hey, der Prez, nee, der Gösen, nee, Bab.
Damit sie im Elbenreich auch ein bisschen Jazz auf die Ohren bekommen, weil die wollen das auch. Und ich weiß natürlich, dass ich ihn falsch ausgesprochen habe, weil das war eine geheime Botschaft an die Impros da draußen.
Ja.
Weil nicht alle wissen, dass Olafur Arnolds, der kommt gar nicht aus Island, das heißt eigentlich Olaf Arnold.
Ja.
Und kommt aus Hildesheim. Und diese ganze Island-Sache ist halt natürlich eine mega gute Marketingstrategie, um diese Musik an den Mann zu bringen. Das macht er jetzt seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Liebe Grüße, Uli. Sorry, dass ich dich jetzt hier expose. Aber er wird es mir nachsehen. Er war jetzt lange genug da oben mit dabei. Ja, wollen wir mal sehen, ob das doch auch so gut läuft, wenn die Leute rausfinden, dass es Hildesheimer Elbisch ist, was er da eigentlich spricht.
Ich habe auch noch eine kleine Korrektur. Und zwar habe ich ja vor vielen Folgen behauptet, es gäbe die 7-Sekunden-Regel. Die Blase müsste sich innerhalb von 7 Sekunden entleeren. Und jetzt habe ich
mir wirklich Sorgen gemacht. Also ich dachte wirklich, oh Gott, weil ich natürlich jetzt immer am Zählen bin, sobald ich auf die Toilette gehe.
Und? Auf jeden Fall sprachen mich auch mehrere Leute so leicht, wie sagt man, irritiert oder alarmiert an und sagten also, das haut überhaupt nicht hin. Jetzt habe ich nochmal nachgefragt und das ist tatsächlich ein Kommafehler. So ein bisschen wie damals, als es hieß, Spinat hätte so einen hohen Eisengehalt. Das war ja auch ein Kommafehler. Wir haben dann nochmal direkt Draht aufgenommen nach Stanford, wo die wirklich kompetentesten Menschen im Forschungsbereich Medizin arbeiten. Und die haben nochmal nachgeschaut in der Tabelle, es sind 70 Sekunden. Also wenn ihr für eine komplette Entleerung der Blase über 70 Sekunden braucht, dann ist wirklich die Kacke am Dampfen.
Okay. Ah. 70 Sekunden.
Oder 17, ich weiß es nicht mehr genau.
Was denn jetzt? Also 17 würde mich auch noch beruhigen, aber 7, das hat mich wirklich hochalarmiert.
Ja.
Also das habe ich einfach nicht hinbekommen.
Also irgendwo zwischen 17 und 70.
Sehr gut. Okay, ich war auf einer Geburtstagsfeier und mir ging es erst endlich mal so wie dir. Ich habe Rückmeldungen bekommen, live für diesen Podcast. Ich hänge ja meistens bei mir zu Hause alleine in meinem Studio rum, mache komische Dinge. und treff nie Menschen, und das ist ja für dich der Alltag, ne? Du gehst raus auf die Straße, sofort triffst du irgendwelche Fans, Podcast-Fans,
ja,
die dir Rückmeldungen geben und sagen, hier, pass auf, wir wünschen uns Folgendes und so. Das passiert bei mir nicht so oft, aber jetzt ist es auch mal passiert. Und das hat mich sehr natürlich geschmeichelt, so, und es wurde sich gewünscht, ein Weimar-Special.
Ein Weimar-Special?
Ja, ein Weimar-Special. Wurde sich gewünscht, dass wir das doch mal aufnehmen könnten, und ich weiß ungefähr, wo das herkommt, ne? Also, dass man halt so wünscht eigentlich in der Außenwahrnehmung oder vielleicht auch in der Wahrnehmung von Seiten der Lehrer, dass so die kreative Energie der Schülerschaft gewertschätzt wird, so was da eigentlich so alles draus entsteht. Und das ist ja nun, kann man ja schon auch mal sagen, Weimar, da ist es ja tatsächlich so, dass eigentlich die Band von Clouseau den Status übernommen hat, den in Hamburg zum Beispiel die NDR Big Band hat. So, ne? Also da spielen dann die ganzen Studenten da. Ich glaube, es gab auch Aline Cohen in der Stadt oder so, wo viele Studenten untergekommen sind. Natürlich sind auch viele andere Bands daraus entstanden. Wir haben viele Freunde, die daherkommen. Und da wurde sich mal gewünscht, darauf hinzuweisen, damit wir dem nachkommen, was die Lehrer dort verpasst haben, nämlich ein bisschen Wertschätzung.
Ja.
Wertschätzung für die kreative Energie, die in dieser Stadt ihren Ursprung gefunden hat. Also könnte man von einer Weimarer Szene sprechen eigentlich?
Das weiß ich nicht, aber jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch auf, dass so eine ganze Menge Karpalken, die da so in Berlin rumfleuchen, da sind viele Weimaraner bei, ne?
Weimaraner, das ist eine gute, die Weimaraner Schule, so könnten wir sie eigentlich taufen.
Ja, Weimaraner sind auch so ganz niedliche Hunde.
Ja, die sind ja auch alle wirklich putzig.
Ja.
Oder? Alle da bei Frank Möbus gelernt, der ist ja ein großer Aushängeschild, ein Gitarrist, international erfolgreich, würde ich sagen.
Wenn man mal so ein Bild von einem Weimaraner bei Google sucht, der erinnert mich auch stark an Christoph Bernewitz von der ganzen Physis.
Der Frank Möbus?
Nein, der Weimaraner,
der Hund.
Ach, der Hund.
Ja. Ja, vielleicht gleicht sich das ja irgendwie so an, wenn man da eine Weile sich aufhält an der Schule. Da viele große Musiker auf jeden Fall von da gekommen. Wir kommen dem gerne nach. Wir werden natürlich nochmal mehrere Doppelfolgen mit den Weimaranern füllen. Aber wir müssen da, glaube ich, noch ein bisschen Recherche betreiben. Fallen dir noch große Weimaraner ein?
Also, Goethe, Schiller.
Goethe, Schiller.
Dann natürlich das Bauhaus.
Ist das nicht auch Dessau?
Das ist auch Dessau, ja. Ich habe wirklich eine ganz große Liebe zur Stadt Weimar. Wir waren mal mit dem Deutschleistungskurs in Weimar. Das habe ich eine sehr gute Erinnerung.
In der 9. Klasse. Ich war wahrscheinlich das Jahr vor dir da.
Ne, ich war da in der 12. oder 13. glaube ich, also im Leistungskurs. Und ich habe mir dann mit einem Mitschüler aus so einem Headshop, hieß das damals, da haben wir uns irgendwie so hawaiianische Space-Kerne reingeknallt. Und ich hatte wirklich einen starken psychedelischen Rausch dann in Goethes Gartenhaus. Absolute außerkörperliche Erfahrung.
Schön. Das freut mich.
Aber trotzdem, Finger weg vom Rauschgift, ne?
Damit haben wir nichts zu tun. Deswegen hat sich auch die Marke Camel bei uns gemeldet. Die Zigarettenmarke, weil sie wollen, dass wir ein bisschen mehr Werbung machen fürs Rauchen, weil sie wissen, du bist ein leidenschaftlicher Raucher.
Ja.
Und es gibt in München die Camel Lounge auf dem Flughafen.
Ja, die gibt's auch in Hamburg. Das ist ganz toll. Ja, ich lieb die.
Da gibt es in München wirklich wahnsinnig viele Camel Lounge.
Ja, das ist doch also, ganz toll. Das ist auch wirklich. Das finde ich auch super, weil es gibt ja wirklich Flughäfen auf dieser Welt. Ich sag auch mal so Charles de Gaulle, Heathrow und Rom. Wo man einfach nirgends, wo man ein Eckchen zum Rauchen findet. Und in Deutschland, da ist die Zigarettenindustrie noch so wirkmächtig, dass es da diese tollen Camel-Lounges gibt.
Ja, großartig. Also auf jeden Fall, Sie wären gern Präsentator dieser Sendung. Wir konnten uns finanziell noch nicht einigen. Ich finde, wenn wir Drogen irgendwie mit hier präsentieren lassen, dann muss das auch ein bisschen mehr entlohnt werden. Deswegen werden wir den Namen dieser Camel-Lounge natürlich nicht nennen.
Nein.
Und wie toll wir das finden, so, weil eigentlich ist es die falsche Sache. Aber ja, also präsentiert von der Camel-Lounge, das muss man sich erarbeiten. Da müssen fünfstellige Beträge fließen und so weit waren wir jetzt noch nicht. Aber dann können wir darüber reden, klar, weil eigentlich finden wir das natürlich gut. Rauchen auf dem Flughafen ist ja auch irgendwie etwas, was so ein bisschen in, also die Raucher haben es wirklich schwer auf dem Flughafen, muss man wirklich sagen.
Außer in der Camel Lounge, genau.
Außer in der Camel Lounge, die jetzt langsam werden hochgezogen, die Dinger, eine nach der anderen.
Ne? Ja, kleine, das finde ich absolut spitze. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo man am Flughafen immer in diesen Dunstabzugshauben stehen musste.
Ja.
Auch irgendwie ein interessantes Erlebnis. Aber wir wissen ja, direkt vor und nach dem Flug ist der Suchtdruck natürlich besonders hoch. Und da nimmt man auch alles in Kauf. Dann stellt man sich selbst in so eine Dunstabzugshaube rein.
Ja.
Ich habe auch rausgefunden, wie das Zeug hieß. Hawaiianische Holzrose. Finger weg davon. Mein Mitschüler hatte auch einen hochroten Kopf davon.
Und das gab's in so Headshops im Weimar oder was? Da gab's Headshops.
Ja, da gab's Headshops. Also ehrlich gesagt, das hat sich auch verändert. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich so in meiner Jugend, dass es auch möglich war, in so Headshops völlig legal Psylos, also psychoaktive Pilze zu kaufen.
Ah ja.
Und zwar als Duftkissen.
Ja, ja, das hieß Duftkissen. Ich habe das nie gemacht. Ich hatte da immer Angst.
Ja, zu Recht.
Es ist doch erstmal total lustig und dann kriegt man doch wahnsinnig schlechte Laune, oder? Ist das nicht so?
Da, da ich das jetzt nicht, diese Erfahrung nicht verherrlichen möchte, schweige ich mich dazu aus.
Ja, du hast sowieso nie schlechte Laune.
Das, was Lambert sagt, gilt. Bestimmt.
Okay. Okay, jetzt wo wir so großartige Laune haben, müssen wir darauf hinweisen, dass es auch traurige Nachrichten gibt. Carla Bley ist gestorben.
Ja.
Möchtest du was dazu sagen? Du bist eigentlich großer Fan, oder?
Oh, ist das jetzt schon wieder so ein Segway, weil du nicht richtig recherchiert hast?
Ja, genau. Also Carla Bley ist doch so ein großes Ding fürs Arrangieren. Ich habe die öfter so in so Videos gesehen, wo sie so große Orchester auch dirigiert
hat. Ja, genau.
Also die hat Jazzmusik auf Orchester quasi transportiert und umsetzen können. Aber nee, ich kenne mich nicht. Sie ist eine großartige Pianistin und sie ist irgendwie sehr einflussreich. Ich habe nicht viele Carla Bley-Platten gehört und ich dachte, das hättest du.
Habe ich auch nicht so richtig. Also es gibt halt diese Escalator Over the Hill. Das ist ein Klassiker von ihr. Und die ist seit den 60ern aktiv gewesen. Heißt Bley, weil in der westlichen Welt übernehmen ja die Frauen dann öfter den Namen des Mannes, die Ex-Frau von Paul Bley ist.
Ach, echt? Ach so.
Ja, Carla Bley, super Pianistin, aber auch vor allen Dingen als Leiterin, würde ich sagen, des Jazz Composers Orchestra und dann ihrer Big Band bekannt, gilt so ein bisschen als die Person, die so ein bisschen das, gut, liebe Big Band Freaks, widerspricht mir, aber die auch so ein bisschen die Jazz Big Band so mit diesen klassischen Arten zu arrangieren, also mit nach Sections getrennten Instrumenten und so bestimmten Klischees, das so ein bisschen abgedatet hat, zum, was man heute so Jazz-Orchester nennt. Also, dass die Big Band da so ein bisschen freier ist in ihrer Form.
Da gibt's auf jeden Fall tolle Videos auf YouTube nachzusehen, wie sie ganz leidenschaftlich dirigiert. Das sind, glaube ich, dann immer nicht, sind das volle Orchester oder sind das so halbe kombiniert mit Big Bands? Ich weiß es gar nicht so genau. Es ist ja so ein Hybrid irgendwie, ne? Zwischen Jazz und Hochkultur.
Ja, ja, ja.
Genau, diese Leidenschaft, mit der sie da dirigiert, das ist wirklich, das ist, ist auf jeden Fall mal ein Klick wert, würde ich sagen. Ja. Könnte man sich mal reinziehen.
Ist auch, genau, aber ist auch tatsächlich, also neben ihrer Leistung als Pianistin, auch als Arrangeurin und auch als Komponistin. Also Gary Burton hat mit seinem Quartett viele Carla Bley-Kompositionen gespielt immer, weil Gary Burton auch mal gesagt hat, er ist Bandleader, er ist selber kein großer Komponist und er möchte aber mit seiner Band die besten Kompositionen machen. Und da waren auch immer viele von Carla Bley dabei.
Carla Bley, das Real Book war doch voll mit Carla Bley-Stücken.
Ja.
Das waren immer Stücke, die man nicht so gerne angewählt
hat. Ja, weil die auch schwer sind mit komischen illegalen Akkorden. Genau. Ja,
genau. Illegale Akkorde. So kompliziert, so Carla Bley und Steve Swallow-Stücke hat man immer so, ach komm, blättern wir mal weiter, gucken, was es noch so gibt. Weil genau, es waren schwierige Akkorde, wo man nicht gleich dachte, Mensch, da kann man gut drüber gniedeln. Aber es gibt natürlich Leute, die es sehr gut können, wie zum Beispiel Gary Burton offensichtlich.
Genau. Und dann später auch privat verbandelt mit Steve Swallow. Steve Swallow, auch das alles selbes Umfeld, Jazz-E-Bassist, der auch lange im Gary Burton Quartett gespielt hat. Und dann hat das Steve Swallow nämlich ganz schlau gemacht, dass er sich einfach da so immer an alle Gigs, die Carla Bley hatte, mit reingezeckt hat. Das ist doch ein absoluter Traum. Das heißt, immer wenn Carla Bley irgendwo eine Big Band geleitet hat, dann zupft Steve Swallow einfach brav den Bass.
Und sie kommt war immer mit. Eigentlich so jazzgesellschaftlich übergeordnet, kann man das so sagen?
Ja, meinetwegen. Ich würde auch sagen, von der Wirkmächtigkeit.
Vom Fame her und von der Wirkmächtigkeit steht sie eigentlich über Steve Swallow.
Ja, das ist doch ein schönes Leben.
Ja. Genau. Wenn ihr noch Rückmeldungen habt, welche Carla Bley-Platte die beste ist, bitte gebt uns da mal ein bisschen Input. Ich möchte mich eigentlich dieser Künstlerin nähern, aber ich weiß noch nicht so richtig, wo ich anfangen soll.
Du kannst mal gucken, es gibt halt so in den letzten Jahren, Jahrzehnten noch so Duo-Platten mit Steve Swallow zusammen oder Trio-Platten und dann halt so Sachen wie Escalator Over the Hill, das ist halt eher so eine Oper. Oder auch als Arrangeurin von Charlie Haydens Liberation Orchestra und so. Da gibt es viele Sachen Richtung großes Ensemble und aber auch so kleine Trio- und Duo-Platten.
Ah ja, interessant.
Genau. Was ist eure Lieblings-Carla Bley-Platte?
Ja, genau. Das bitte sagt uns, was ist eure Lieblings-Carla Bley-Platte? Ich wollte einfach generell sagen, dass wir uns über Rückmeldungen freuen, weil ich, als ich auf dieser Geburtstagsfeier war, wo es halt Rückmeldungen gab in Person, habe ich mitbekommen, dass manche Leute sich so schwer tun und Hemmungen haben, uns zu verbessern.
Ja.
oder auch mal Input zu geben, weil wir, glaube ich, manchmal so ein bisschen autoritär rüberkommen. Und das ist halt nur für die Show. Also wie gesagt, wir reden auch viel Schrott und ihr könnt uns gerne auch Input geben. Wir freuen uns darüber und es wird eigentlich auch immer alles aufgenommen. Also wenn dir mal so ein Olafur Arnolds falsch ausgesprochen wird, das wird sofort mit aufgenommen. So, dann wird das sofort verbessert. Und auch was Carla Bley angeht, bitte her mit dem Input. Wir können auch nicht alles wissen. Es wurde kritisiert, dass wir bestimmte, als es um Jazzorgel ging, dass wir bestimmte Protagonisten einfach vergessen und ausgelassen hätten. Genau, also so ein Wikipedia musste sich auch erstmal anständig durchgelesen haben. Das können wir alles nicht leisten. Wir müssen ja auch noch sabbeln. Und deswegen freuen wir uns über jeglichen Input. Bitte keine Hemmungen. Auch Kritik gerne angenommen. Selbst Felix ist da eigentlich offen. Er kommt manchmal nicht so rüber, möchte es eigentlich besser wissen. Aber eigentlich vollkommen okay. Wir freuen uns drüber.
Aber natürlich nur im Podcast. Außerhalb des Podcasts rede ich ja anders, denk anders und bin natürlich total kritikempfänglich. Im Podcast nicht. Also wenn ich während der Aufnahme kritisiert werde, dann gibt es kein Halten mehr für meinen Zorn.
Da gibt es die Schere auf jeden Fall.
Ja, wollen wir ein kleines Theoriesegment machen? Wir sprachen ja letztes Mal über melodisch Moll.
Oh ja, genau, ist doch gut, ja. Lass das doch mal.
Genau, jetzt wies man mich darauf hin und das ist natürlich total richtig. Melodisch Moll aufwärts und abwärts gibt es ja in der Klassik. Kannst du das mal demonstrieren?
Aufwärts und abwärts?
Ja.
Sind das dann unterschiedliche Töne oder was?
Ja, es gibt ja in der Klassik, ich mache das jetzt mal in der Tonart C. Oh, warte mal, ich habe hier mein... So, jetzt geht's besser. Und jetzt gibt es ja das, was wir als äolisch oder reines Moll bezeichnen. Ne? Kleine 6, kleine 7. Dann gibt es ja nochmal das, was wir als harmonisch Moll bezeichnen.
Genau, darf ich das vorspielen?
Ja. So, was hat's jetzt damit auf sich? Wieso harmonisch Moll?
Also da ist es ja, ist eine der wenigen Skalen, die an einer Stelle mal keine große oder kleine Sekunde haben, sondern eine kleine Terz. Das hat damit zu tun, dass dadurch der dominantische Charakter deutlicher wird, ne, innerhalb der Skala. Genau, du hast halt C und kannst halt sozusagen aufteilen, der verminderte Akkord von D aus, ne, das ist dann der gleiche wie von F, As und H, der findet dort immer Platz. Auf jeder zweiten Note quasi kannst du einen dominantischen Charakter darauf bilden. Und das geht halt mit dieser Skala recht gut.
Ja, hast du völlig recht, finde ich fast zu kompliziert. Wir müssen eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wir haben ja Kadenzen. Erste Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe, erste Stufe. Die gibt es in Dur und Moll. Und wenn wir die in der Skala abbilden wollen, die Moll-Kadenz,
genau,
brauchen wir das H in C-Moll.
Ah, ja,
so also die große 7, sonst klingt so.
Genau.
Harmonisch Moll, reines Moll oder äolisch haben wir. Und jetzt haben wir eine ganz komische Tonleiter, die lernt man, wenn man jetzt so den Hanon oder solche Sachen, also so Tonleiterbücher spielt als kleiner Steppke, dann spielt man die so. Was wir als melodisch Moll letztes Mal vorgestellt haben, spielt man aufwärts mit der großen 6 und großen 7. Und abwärts mit der kleinen 7 und kleinen 6.
Ach, echt?
Ja.
Ja. Warum macht man das?
So, die einfachste Erklärung ist eigentlich, am deutlichsten ist das eigentlich so bei so barocken Sachen. Wenn man so, was weiß ich, eine Bachfuge oder Invention oder irgendwas sieht, dann wäre so eine Melodik zum Beispiel so. Hast du gehört? Da hat sich eine große 6 mit runtergeschummelt. Also weil man dann, also wenn man sich so in das ist vor allen Dingen in der Klassik, das ist sonst, kommt das nicht so richtig viel vor. Für mich hat das so einen barocken Sound, wenn man da so Melodien figuriert, um diesen kleinen Terzsprung zu vermeiden, benutzt man da eine große 6. Also sowas würde man sicherlich finden.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich ein Erlebnis, hier über das Festnetztelefon dein scheußliches E-Piano zu hören.
Ja.
Große Freude. Ich kann die Noten nur raten, aber ich weiß ungefähr, was gemeint ist.
Ja.
Interessant. Ich finde ja trotzdem, wir hatten das ja letztes Mal angerissen, also wenn wir jetzt das als eine Skala begreifen,
ja, die melodischen Moll. Ja, genau, das muss man auch dazu sagen. Wir Jazzer interessieren uns null für melodisch Moll absteigen. Es geht immer nur um melodisch Moll aufsteigen.
Ja, vor allem melodisch Moll absteigen nennen wir dann sofort anders. Das genau. Wäre ja einfach äolisch, ne, oder?
Äolisch.
Ja, das ist uns so ein bisschen egal. Interessant nach wie vor, wir haben C-Moll. Und dann die siebte Stufe von C-Moll innerhalb dieser Skala wäre H. Wir bilden einen Dominantakkord da drauf und spielen die gleiche Skala.
Oh, das klingt nach Jazz. Das klingt ja, so jazzig.
Das hatten wir vor zwei Folgen, wir hatten das einmal erklärt. Es ist echt die gleiche Skala. Wir drücken nur einen anderen Akkord und haben so einen dominantischen Charakter, gehen zurück zur C-Moll. Und haben einen, ja, tonikaesken Charakter. Das ist eigentlich wunderbar, weil man einfach gar nicht groß umdenken muss. Aber es gibt diese Verbindung von H7 in dem Fall nach C-Moll, gibt es gar nicht so im Jazz. Das heißt, die Praxis verlangt dann doch wieder anderes von uns. Das ist so ein bisschen schade. Es gibt manchmal jedoch die Situation, dass man halt zum Beispiel in dem großartigen Standard I Remember You. Und dann geht's nach der 2-5 von, also wir sind in F-Dur.
Ja.
Und dann geht's nach H-Moll halb vermindert und E7.
Ja.
Und da kann man auch so alteriert spielen. Und da ist ja so ein bisschen da so, eigentlich müsste jetzt F-Moll kommen, aber es geht halt wieder nach F-Dur so. Deswegen, das ist eigentlich eine ganz schöne Spannung, die irgendwie daher rührt. Mhm. Und man muss auch da nur ganz wenig Töne verändern. Da hat man mal die Situation, dass die siebte Stufe so einen dominanten Segway zur Tonika hinbildet. Das ist nicht so oft. Ich finde es in diesem Stück wirklich wunderbar, weil es halt, wenn man es so Hänsel-Klein-mäßig spielen würde, müsste man es eigentlich nur so. Also es ist ja eigentlich sofort eine Dominante und man hat sofort irgendwie so ein Gefühl von, ja, das ist ein geiles Stück. Im Gegensatz zu, wo die ganz normale Dominante zu F-Dur auftaucht, wäre natürlich Bye Bye Blackbird.
Ja.
Da hat man sozusagen mal das Klassische, ne? Wobei da auch nur eher so eine Art Sus-Charakter zum Vorschein kommt, so. Aber ich weiß nicht. Es ist beides irgendwie artverwandt, aber doch irgendwie unterschiedlich, so. Also beides hat die gleiche Funktion, nämlich so einen dominanten Charakter zum F hinzubilden und so. Das eine kommt irgendwie von dem alterierten Ding her, also von der siebten Stufe. Das andere ist sehr klassisch. Ich finde, kann man mal mit rumspielen. Ich finde, es sollte mehr Stücke geben, die sich auch trauen, die siebte Stufe als Dominante zu verstehen und so. Weiß nicht, bist du dabei? Bist du da bei mir?
Ja, ich frage mich, wo das herkommt. Mich würde mal interessieren, wie die Ursprungsakkorde waren. Das ist ja ein Standard, also so ein Broadway-Standard. Ich könnte mir vorstellen, dass es mal so war. Also, dass diese 2-5-Verbindung im zweiten Takt, dass das mal einfach ein F vermindert war. Und wir...
Ja, kann auch sein.
Oder tatsächlich in C-Dur. Na, das klingt ja scheußlich. Ich glaube, es war mal ein F vermindert, würde ich wetten. Das ist ja auch so beliebt, so einen Vorhalt zu machen. Zum Beispiel eine tolle Reharmonisation von Happy Birthday wäre. Einfach mal den ersten Ton in F vermindert und dann erst zur Tonika. Da könnt ihr glänzen auf der nächsten Geburtstagsfeier.
Ja.
Kleiner Tipp von mir.
Kann man nicht die Dominante dann aber auch dann genau das machen, was wir eben bei I Remember You gehabt haben?
Da würde ich auch mal die Kreativität walten lassen. Ihr kennt die Situation, jemand hat Geburtstag, ihr habt 37 Semester Jazzklavier studiert, springt ans Klavier und begleitet den Laienchor bei Happy Birthday. Einfach mal eine fetzige Reharmonisation. Coltrane Changes, Pedal Points, alterierte, verminderte Akkorde. Da muss doch mehr gehen.
Da muss mehr gehen, finde ich auch.
Weißt du eigentlich, dass das Stück Happy Birthday ja einen lydischen Moment hat?
Nee, wo denn?
Also lydisch, das ist ja die vierte Stufe der Dur-Tonleiter. Ja. Kannst du mal lydisch spielen?
Von F jetzt? Also lydisch.
Ja.
Wichtig da Kreuz 11, ne?
Genau, die Kreuz 11. Und das ist eigentlich die Hollywood-Schmalz-Tonleiter, oder?
Ja.
Also, weil da kann man, das ist einfach...
Und wo kommt der jetzt in Happy Birthday vor?
So, wir bleiben mal bei F-Dur. Ich spiele mal Happy Birthday. Und jetzt Achtung, Zwischennominale Sophia. Und was passiert jetzt? Da ist ein E in der Melodie und darunter liegt ein B-Dur-Akkord. Können wir wahrscheinlich auch vermindert harmonisieren.
Ja.
Also. Und das ist auch die, lustigerweise ist auch dieses...
Zweite Stufe, Doppeldominante könnte es auch sein, ne? Ja, irgendwie so.
Das Schöne ist nur dieser lydische Ton, also dass man den Tritonus zum Grundton singt, das kommt auch an der Stelle bei Happy Birthday, wo man immer nicht genau weiß, welchen Namen man jetzt singen soll.
Ja, stimmt.
Lieber
Kollege.
Kennst du das? Man muss in so einen Geburtstagschor einstimmen und merkt beim Singen, ich weiß gar nicht, wie das Geburtstagskind heißt. Das
Geburtstagskind eigentlich.
Genau, ja, und das ist immer an der Stelle, wo man den Tritonus singt. Das kann auch kein Zufall sein.
Eigentlich nicht.
Ja. Genau. Und wenn man sich fragt, wie kann ich mir lydisch merken? Wir kennen doch alle die Serie Die Simpsons. Da ist er. Das ist das Lydische.
Ja. Haben wir großartige Spannung mit der Kreuz 11. Oh, über die Kreuz 11 habe ich mir auch noch Gedanken gemacht.
Über die Kreuz 11, ja. Also wir sprechen von der Kreuz 11 die ganze Zeit, genau, diesen Tritonus.
Genau.
Alles dasselbe.
Kreuz 11 in einem Major-Akkord, das ist es ja eigentlich, ne? Also
ja.
Vorsicht, wenn man dann in der Begleitung die Quinte spielt, muss man ein bisschen aufpassen, könnte sich beißen, aber nicht unbedingt. Und da haben die Rapper, ich war letzte Woche im Rap-Camp in Südfrankreich, und die haben da wirklich überhaupt gar keine Berührungsängste, auch mal einfach in so einem Major-Akkord eine Kreuz 11 zu singen, weil man denkt so beim Einsingen, könnte schief gehen und so, vielleicht beißt sich das, aber es wird ja mittlerweile so durchgetunt alles, so von vornherein, erstens geht schneller und zweitens klingt dann auch alles gut. Du kannst sogar dann in der Hook quasi, es wird ja immer nach Hooks gesucht da im Rap, und nach heißen Refrains, die dann gesungen werden und so. Und dann bleibt auch einfach mal so eine Kreuz 11 stehen und das ist mittlerweile egal. Also da kommt dann so ein Jazzstudent wie ich und sagt so, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, aber erfahrene Rap-Produzenten sagen, dann ne, wird schon, weil wir tunen das so hin. Und wenn es gerade, ganz gerade gesungen ist, so eine, dann klingt es ja so. Und dann denkst du gleich so, ah, Simpsons, doch nice.
Ja.
Sehr gut. Viel gelernt. Also ich finde dieses Tuning super. Man hat sich darauf geeinigt, es ist irgendwie stilistisch okay, dass man halt überall Autotune drauf hat. Und das macht ja Billie Eilish mittlerweile auch so. Also und die kann ja wirklich singen, deswegen machen das alle so. Und es geht wahnsinnig schnell, dass dann halt auch einmal, man kann so ein bisschen irgendwie einsingen und zack, hast du trotzdem eine schön klingende Melodie. Und du kannst halt wirklich auch auf einmal Intervalle wagen, die du wahrscheinlich sonst nicht wagen würdest. So, finde ich gut. Habe ich eigentlich positives Verhältnis zu. Wie stehst du zum Autotune?
Gut. Dieser Autotune-Sound, können wir auch nochmal einen historischen Abstecher machen, ne? Gibt es ja schon lange.
Ich weiß, das erste Mal, dass mir das untergekommen ist, war Anfang der 2000er oder so mit bei Cher.
Ja,
genau.
Ja.
Und da dachte ich auch, das kann doch nicht angehen. Was ist das für ein Frevel?
Wie ein Computer. Da sagen die Leute auch, das ist ein Vocoder. Aber es ist ja gar kein Vocoder. Können wir an anderer Stelle auch nochmal erklären. Das war nämlich Autotune. Und dann hat Autotune sehr viele Jahre verbracht, vor allen Dingen so in der etwas synthetischeren Disco- und Clubmusik Osteuropas. Also so in Russland war Autotune war nie weg. Und dann haben es aber irgendwann die Rapper wieder entdeckt. Ich würde auch sagen, in erster Linie Kanye West ist da wahrscheinlich Vorreiter gewesen, oder?
Kanye West ist Vorreiter gewesen. Weißt du, wer dann auch ganz viel geklaut hat von diesem Einfluss, also was Kanye West danach vorangetrieben hat, nämlich der von uns oft erwähnte Justin Vernon, der mittlerweile im Pepe Guggenheim arbeitet,
der
Sänger von Bon Iver, der hat sich tatsächlich einfach inspirieren lassen, genau davon, also er hat mit Kanye rumgehangen. Und so, ich weiß nicht, ob die mittlerweile noch Freunde sind, es ist wahrscheinlich nicht ganz leicht, mit Kanye befreundet zu sein heutzutage.
Aber echte Freunde gehen doch durch dick und dünn.
Ja, nachdem er irgendwie ewig auf der Porch rumhängen und immer nur den G-Dur-Akkord spielte, dachte er, komm, jetzt gehe ich mal nach, was ist denn da in L.A.? War der da? Oder nee, Kanye ist aus New York, ne?
Kanye,
ja.
Wo der her ist.
Ich habe Doku angesehen, schon wieder
aus vergessen. Atlanta, Georgia natürlich.
Er ist aus Atlanta, ja, okay. Ja. Aber ich glaube, er wohnt in L.A. mittlerweile.
Natürlich.
Und da ist er dann mal hingefahren und hat sich mal reingezogen, wie läuft das eigentlich hier mit Autotune. Und dann ist das ja auch auf dem zweiten Album präsent gewesen, auf dem dritten dann komplett. Also hat er das dann komplett angewandt und
ja.
Interessant. Also genau, selbst in der Folkmusik kein Halt vor Autotune.
Ja.
Vor allem, wenn es halt übertrieben eingesetzt wird, dann kann man es so als Stilmittel verkaufen. Ich find's gut. Also ich weiß nicht, es gibt Leute nach wie vor, die halten sich die Ohren zu, wenn es auftaucht. Ich weiß nicht, ich
find's eigentlich auch schön. Ja, das ist dann wieder so fortschrittsfeindlich. Das ist doch toll, dass man jetzt einfach nicht mehr singen muss, sondern das einfach...
Es geht einfach wahnsinnig schnell, ne? Also so in so einem Rapcamp, wo die ganze Zeit irgendwelche Beats rausgehauen werden, die Stücke müssen schnell am Fließband produziert werden, bam, 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 ist das natürlich geil. Da muss man sich nicht lange mit den Vocals aufhalten. Du hast gleich was, was irgendwie eine richtig gute Melodie ist, die gut klingt und so.
Ja.
Wirklich, why not ski? Her mit dem Autotune.
Ja.
Ich hoffe mir, hast du Melodyne eigentlich? Hast du
das? Ich hab das ja, auch nochmal Spaß beiseite hier mit dem Autotune. Man muss ja auch sagen, Autotune wird ja schon lange benutzt, weil Autotune ist eigentlich gedacht als Korrektursoftware.
Ja.
Eigentlich ist Autotune eine Software, die so ganz vorsichtig die Tonhöhe korrigieren soll, damit man nicht so schief singt. Und was dann Cher gemacht hat, hier, Cher Belief ist ja das Autotune komplett abcranken, also voll aufdrehen, alles auf 11 und dadurch entsteht dann halt dieser Sound, wo die Töne quasi ohne irgendein Glissando dazwischen sofort angeschlagen werden und das ist quasi dieser Autotune-Sound. Autotune wird natürlich noch viel häufiger eingesetzt, man hört es dann nur nicht oder wenig. Was ich nur glaube mit diesem Autotune im Rap und in der Popmusik jetzt gerade, ich glaube, wir werden das in ein paar Jahren als ein totales Zeitgeistphänomen wahrnehmen. Es gibt ja immer in der Musik so bestimmte Sounds, also was weiß ich, mir fällt als erstes ein zum Beispiel der Gated Reverb auf der Snare. Also so eine Snare, die so macht. Das ist zum Beispiel so ein Sound, da wissen wir sofort, ah, wir sind in den 80er Jahren.
Ja.
Sowas. Und ich glaube, man wird genauso...
Weißt du, wer das erfunden hat? Den Gated Reverb?
Ich glaube, Phil Collins angeblich.
Ja, Phil Collins hat es einfach mit seinen eigenen Händen erfunden. Hat einfach gesagt, pass auf hier, der Reverb wird hinten, früher wurde mit Bandmaschinen gearbeitet, wurde einfach abgeschnitten.
Ja.
Also mit einer Schere. Der hat mit einer Schere den Reverb abgeschnitten.
Aber wirklich?
Dadurch hat er den Gated Reverb erfunden. Das ist wirklich kein Scherz. Danke, Phil.
Ja.
Weil der wurde wirklich vielfach eingesetzt. Bis heute lieben ihn sämtliche Bands, die sich auf die 80er beziehen.
Ja.
Ohne Phil Collins wäre es nicht möglich gewesen.
Genau, und genauso wie zum Beispiel Chorus-Gitarren oder der DX7-Synthesizer. Das sind so Sounds, die verbinden wir mit den 80ern. Und wir werden garantiert in 10 Jahren denken, oh, das ist ja so 10er, 20er-mäßig. Überall
Autotune, meinst du?
Überall Autotune drauf. Also da kannst du die Uhr nachstellen, dass das auch wieder out sein wird. Ich glaube auch, Autotune hat so ein bisschen seinen Peak auch überschritten. Also diese ganze Trap, Cloud-Rap-Ecke so populär wurde, ist auch schon einige Jahre her, war dann Autotune in aller Ohren und auf jeder Produktion. Wird schon weniger. Aber zum Beispiel 808 and Heartbreak, ne, von Kanye West, die ist ja von 2008. Also das ist auch ein langer Weg dann, bis das so richtig sich etabliert teilweise, so ein Sound.
Ja, super. Ich finde, wir hatten jetzt eigentlich relativ viel. Ich habe dich am Ohr, ne? Also wir sind irgendwie mit Festnetz unterwegs. Es ist irgendwie erschwerte Bedingungen. Wir müssen, glaube ich, heute ein bisschen früher Schluss machen.
Ja.
Aber ich habe noch ein paar, also einen Jazz-Tipp. Ich wollte noch einen Jazz-Tipp loswerden.
Ja.
Was ich mir auch reingezogen habe auf den Streaming-Diensten, nämlich unser Lieblings-Jazz-Onkel John Scofield hat ein neues Album. Hast du es gehört?
Nein.
Das Geile ist, weißt du, wie das heißt?
Wie?
Das heißt Onkel John's Band. Er hat also quasi die Rolle des Jazz-Onkels mittlerweile komplett angenommen.
Ja.
Das ist wirklich großartig. Er spielt zusammen mit Bill Stewart und Vincent Archer, der in letzter Zeit öfter mal auftaucht. Der hat auch ein eigenes Album rausgebracht, ebenfalls mit Bill Stewart und Jared Clayton, auch sehr zu empfehlen. Aber genau, John Scofield, unser Lieblingsgitarrist, kann man schon so sagen. Und diese Rolle des Onkeligen nimmt er perfekt ein. Und er spielt auch so ganz onkelige Songs, wie zum Beispiel Old Man von Neil Young und natürlich Tambourine Man.
Ja, Mr. Tambourine Man, ich sehe es ja gerade. Genau, gleich auf Platz 1.
Wirklich großartig. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, da wird John Scofield eingeladen auf dieses komische Rolling Stones Weekender Festival.
Ja.
Weil da laufen ja auch nur solche Leute mit Lederjacke rum, die irgendwelche solche Bob Dylan-Platten kaufen. Da kannst du auch ganz viel Vinyl kaufen und so. Ich glaube, John Scofield sollte da mal eingeladen werden. Der würde sich da prima zurechtfinden, meinst du nicht?
Ja, bevor wir kurz über den Rolling Stone Weekender sprechen können. John Scofield ist ja auch einfach ein Spaßvogel. Worauf bezieht sich das? Onkel John's Band, das ist auch irgendeine Filmreferenz oder sowas, ne?
Ach so, echt?
Keine Ahnung. Also was nämlich auf jeden Fall eine Filmreferenz ist, ist ja auch das Album Country for Old Man. Kennst du das?
Ach so.
Das ist eine John Scofield-Platte, die er 2016 veröffentlicht hat, mit Country-Standards drauf. Also hier I'm So Lonesome, I Could Cry von Hank Williams,
Jolene. Bezieht sich das auch auf dem Film dann oder was?
Ja, das ist eine Verballhornung des Filmtitels No Country for Old Men. Ich muss sagen, dass ich
die Coen Brothers.
Ja, ich habe die Platte gehört. Mir hat es nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Also, aber vielleicht höre ich jetzt nochmal rein, nachdem ich Onkel Johns Band gehört habe.
Onkel Johns Band ist wirklich ein tolles Album. Ich finde auch Bill Stewart ist großartig. Ich finde so Bill Stewart, er war damals, so in den Nullerjahren, galt er eigentlich schon zu denjenigen, die jetzt so ein bisschen den Zenit erreicht hatten, ein bisschen zu alt, so ja, um cool zu sein. Und jetzt taucht er überall wieder auf und spielt auch total kreativ, also so ein bisschen weg vom Sportlichen hin eher so zum Sound. Ich hatte ihn neulich auch nochmal live gesehen mit Larry Goldings und Peter Bernstein. Und also das haben Schlagzeuger ja so an sich, so wenn sie so älter werden und sich so wegbewegen von so einem sportlichen Idiom hin zu so Sound und eigentlich einen total kreativen Ausdruck. Man hat das auch irgendwie bei Paul Motion ja bemerken können so oder bei Billy Hart. So je älter die werden, desto mehr geht's denen eigentlich darum, halt einfach ja Sound zu machen. So, das geht bei Bill Stewart auch in die Richtung. Es gefällt mir total gut. Er ist nach wie vor natürlich einfach ein mega Techniker und so. Also, da können alle anderen einpacken. Aber trotzdem, ich habe ihn früher, war der so bei Chris Potter, dem Bruder von Harry Potter,
ja,
in der Band und so. Das war reiner Sportjazz, muss man
Fly, schon sagen. Fly, ne? So. Hieß die Gruppe.
Von,
ach Quatsch,
von,
war das, nee, das war gar nicht Chris Potter, Bullshit.
Chris Potter? Nö, nee, ist eigentlich immer Chris Potter Band.
Ja, ja, also, was habe ich gerade
Potter Quartett
oder was verwechselt. Da ist er auch gar nicht, das ist
das war so die sportlichste Band, so die, man ist man gerne hingegangen, hat sich das reingezogen, aber es war gegniedelt auf höchstem Niveau. Ja, ja. Da sehe ich Bill Stewart jetzt gar nicht mehr so richtig, dass er da reinpassen würde, aber hatte offensichtlich damals auch
ja, perfekt
gemacht so.
Nee, ja. Fly ist Mark Turner und Jeff Ballard, habe ich verwechselt. Genau. Ja, Bill Stewart, ganz toll. Ich bin ganz gespannt auch für diese Platte, Onkel Johns Band. Aber du sagst gut oder einfach nur witzig?
Nee, sehr gut, sehr okay, gut, sehr schön. Ja, kann man wirklich ausnahmslos empfehlen. Also John Scofield auch nach wie vor bester Sound.
Ja, ich habe neulich so irgendein Feature gehört über John Scofield und da erzählte er auch nochmal seinen ganz großen Fame, seine Hochzeit, sagte er, hatte er eigentlich erst, glaube ich, so um 2000 rum, als er diese Agogo und dann diese Überjam ja, und die Überjam-Platte gemacht hat.
Ja, ja, ja. Die war legendär.
Ne? Ja, mit der John Scofield-Band, wo er sagte, ah ja, das war interessant, das war also Anfang der Nuller. Da war er ja auch schon betagter, sag ich mal. Da sagte er, dann kamen plötzlich so Studis zu seinen Konzerten. Und er war plötzlich so ein bisschen so ein psychedelischer Jazz-Rock-Hippie-Typ gewesen.
Ja, also es wurde halt so groovy da, ne? Es hatte so einen interessanten, funky, charmigen, funky Sound da, irgendwie so ein bisschen Meters-mäßig.
Ja, das ist die Agogo, genau.
Genau, die Agogo.
Genau, und die Überjam, die hat fast so was 60s, 70s Jam-Rock-mäßiges. Also wahrscheinlich Leute, die auch mal zum Grateful Dead-Konzert gegangen sind, die mochten dann auch die Überjam. Auch ein tolles Cover jetzt, wo ich das sehe. Also das ist wirklich ein lustiger Vogel. Ich weiß nicht, ob man das heute noch dürfte, so ein Cover machen. Guckt mal rein, aber ob das noch durchgehen würde, aber irgendwie ulkig.
Schon lustig aber, dass der quasi dem hohen Alter dann erst so seine eigene Solo-Karriere wirklich vorangetrieben hat. Dabei gibt's auch ganz tolle Trio-Aufnahmen mit Adam Nussbaum schon aus den 80ern. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Shinola, so eine Platte, die ist ausnahmslos zu empfehlen. Aber das ist noch viel psychedelischer, viel schwieriger zu folgen, glaube ich. Er wurde, wie sagt man, ich glaube, er wurde zugänglicher mit dem Alter und dadurch wahrscheinlich erfolgreicher. So, das kann man vielleicht schon so sagen. Hat er nicht früher auch bei Miles Davis irgendwie mal mitgespielt? War das nicht so in den 80ern, dass er da auch nochmal mit dabei war?
Der hat, aber ich wüsste jetzt tatsächlich gar nicht, welche Platten. John Scofield ist ja auch Teil von Bass Desire, der Band von Mark Johnson, dem Kontrabassisten. Ah, ja. Das gefällt dir natürlich gar nicht, wenn Bassisten Bands gründen.
Nee, es steht ihnen nicht zu.
John Scofield und Bill Frisell, alle beide.
Ja.
Finde ich ganz toll. John Scofield auch nochmal, ich kann es auch nicht oft genug sagen, ich liebe John Scofield-Interviews, weil der so wahnsinnig spaßig und unpräsentiös ist.
Ja.
Also absoluter Fan.
Genau, lieben wir weiter so. Er soll noch ganz viele weitere Alben machen. Die werden offensichtlich immer besser.
Haben wir noch irgendwas, um diesen Podcast auf einer heiteren Note enden zu lassen?
Wie heißt jemand, der zu viel Aperol trinkt?
Ich weiß es nicht.
Aperoliker.
Ja, gut.
mittelwitzig, aber wir sind auch kein Humor-Podcast.
Nein, nein, das geht jetzt so in Richtung Leben auf der Aperol-Spur. Das sind so Sachen, die Leute sagen, die auch ein Bierchen bestellen oder gerne ein Vino.
Ein Vino
trinken. Und dann sagen zu Vino, sage ich Nino.
Oh Mann, oh Gott. Ja, das ist doch schon sehr lustig jetzt gewesen wieder. Die Leute verlangen auch natürlich immer dieses Comedy-Segment von uns. Sie können nicht ohne, sie wollen auch mal ein bisschen schmunzeln, wenn sie hier sich die ganze Zeit von Jazz-Profis wie uns vollsabbeln lassen müssen. Deswegen gerne hauen wir die raus. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle.
Ja, mit was für Grüßen denn wohl?
Mit Swingen oder Funky Grüßen. Jetzt hatten wir so viel über die Funkiness von John Scofield. Könnten wir vielleicht mal Funky Greetings oder so raussenden an die Impros?
Ja, draußen? Okay, dann würden wir uns jetzt mit Funky Grüßen verabschieden, oder?
Ja, Funky Greetings würde ich sagen. Macht's gut, liebe Impros, und wir sehen uns, hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bleibt uns treu. Ciao.
Tschüss.
Ciao.